I don't know if there's a dish that I don't really like. I don't really understand some kinds of things they eat, like all the things in tubes, like cheese in a tube, where you have like cheese spread where you press in a tube and comes out with caviar or whatever. I've never tried it and I will never try it. Well, actually, I did try it once, but I will never try it again.
Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Ich habe die Autorin und Foodfotografin Ingrid Hofstra gefragt, ob es etwas Kulinarisches in Schweden gibt, das sie irritiert. Ja, du hast sie gerade gehört. Käse aus Tuben war die Antwort. Als gebürtige Holländerin hat sie vielleicht einen besonderen Anspruch an Käse. Der aus Tuben beleidigt dann offensichtlich doch etwas zu viel ihren Geschmack. Ja, Ingrid Hofstra hat ein Koch- und Backbuch über die schwedische Küche geschrieben. Ursprünglich auf Holländisch erschienen, liegt es nun in der deutschen Übersetzung vor und erschien im Verlag Gerstenberg. Die besten Rezepte Schwedens, 60 köstliche Klassiker, heißt es. Mit diesem Buch führt sie ganz unprätentiös in die schwedische Küche ein. Sie gibt einen guten Überblick über die Vielfalt typisch schwedischer Rezepte und nimmt einen zugleich mit auf eine kulinarische Reise durch das Land. Ein Buch für Einsteiger und Liebhaber gleichermaßen. Und um dieses Buch, von dem du auch zwei Exemplare gewinnen kannst, und um Ingrid Hofstra soll es heute gehen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Und ich freue mich sehr auf diese Folge heute. Dem schwedischen Möbelriesen sei Dank, verbindet wahrscheinlich jeder mit der schwedischen Küche sofort Köttbullar und Gravad Lax und so weiter. Auch die Fika-Pause ist mittlerweile wohl den meisten ein Begriff. Zum Kaffee essen die Schwedinnen und Schweden lieben gerne ihre köstlichen Zimtschnecken, die Kanelbullar. All diese Gerichte und Backwaren sind zweifelsohne sehr typisch für Schweden, ganz klar. Hält man sich etwas länger im Land auf, wird man aber schnell feststellen, dass es doch nur ein sehr kleiner Teil der schwedischen Küche ist. Und dennoch, Köttbullar kommen häufig auf den Tisch. Ich konnte mich mit Ingrid Hofstra, also die Autorin dieses Buches, die mittlerweile auch seit 2,5 Jahren in Schweden lebt, unterhalten. Und das Gespräch führten wir auf Englisch. Und deswegen wird es immer so sein, dass ich ihre Antworten auf meine Fragen auf Englisch hier sende. Ich fasse es am Schluss aber das Wesentliche auch zusammen. Aber ich denke mal, das meiste versteht man dann auch so. Ja, und ich habe sie gefragt, was denn das letzte typisch schwedische Essen war, das bei ihr auf den Tisch kam.
Hey, the last dish that we cooked at home that is super Swedish is, and I'm almost ashamed to admit it, köttbullar, Swedish meatballs. It was yesterday, in fact. I really love that dish because it combines a lot of different flavors that I really like. I have a sweet tooth, so that's perfect in Sweden since we have so much sweet things here. But with those meatballs, you have the umami flavor of the meatballs, you have the pickled cucumber that adds a lot of freshness and some sour tones. Then you have the jam that adds that little bit of sweetness, and the soft and hearty potatismos, mashed potatoes. So for me, that's a really comforting meal, definitely in this time of year, and something you could actually... make me very happy with all throughout the year.
Köttbullar also, wie sie schon fast etwas beschämt zugibt. Aber sie betont eben auch, dass sie das Gericht sehr mag, weil es so Verschiedenes kombiniert. Würze, Frisches, das mit den Gurken, Süßes mit der Preiselbeermarmelade. Und das kombiniert so Verschiedenes und deswegen mag sie es sehr. Und es ist natürlich auch recht einfach zu machen. Ja, aber es waren dann doch nicht die Köttbullar, die Ingrid Hofstra zur schwedischen Küche brachten. Die Autorin stammt selbst aus den Niederlanden. Wie landete sie überhaupt in Schweden?
You're right, I haven't lived in Sweden for that long. As of now, it's December. We live here for 2.5 years. We moved here in the summer of 2023, and that was also the summer that I started writing my book. Actually, how I ended up in Sweden is because of my work. I've been a food photographer and writer for almost 10 years. And what I have enjoyed doing most in those years is traveling around the world and researching food cultures for magazines that I write for. I always love interviewing people, meeting people who work in the food industry, and farmers, fishermen, everyone who can actually tell me something about why people eat in a certain region the way they eat or drink, and what that tells me about the way they live. Often those two things are very much intertwined. The way they look at nature, the way they look at life, pace of life. Yeah, their value system. It's very much tied into what and how they eat. So in 2021, I was asked by National Geographic to go to Småland, where they were having a campaign on local food. I wrote about that, and that was my first real introduction to Sweden, and it was the perfect time of year. It was late August. My husband was with me. We traveled around, met a lot of people, and we were just, made very enthusiastic about the nature, the pace of life, like the slow living, how much space here is and how affordable housing is. So we started dreaming once we got back home. We became young parents and, or actually we're not that young, but we became new parents and made us think about the future for our kid as well. And even though we love the Netherlands, we also noticed that there were so many problems there, which prevented us from going forward with our life, from actually being able to buy a house that's big enough for a family. There was no space in with childcare. We were on a waiting list for actually until the week we moved abroad. Were a lot of issues there, and we had a feeling that in Sweden we could kind of circumvent those problems and live in a different kind of life.
Ja, Ingrid berichtet, dass sie über ihren Job als kulinarische Storytellerin und Foodfotografin nach Schweden kam, als National Geographic ihr anbot, eine Story über Småland und die dortige Küche zu machen. Sie war dann in einer Phase, die besonders schön ist in Småland, Ende August, zusammen mit ihrem Mann in Småland, und beide waren begeistert von der Landschaft und den Menschen dort. Und ich hakte hier nochmal nach, denn ich hatte auch gelesen, dass sie bereits als Foodfotografin auf den Färöerinseln gearbeitet hat. Und das hat mich dann doch sehr interessiert.
I've been interested in the Nordic kitchen for a while now. My sister lives close to Copenhagen, so I've been able to visit her and the area she lives in quite a bit. And I could also do that together with work appointments. And there I learned about preserving food, working with hyper-local products. And back in the day, and I'm talking about 10 years ago, that was still a bit of a new thing. And the together with the visual appearance of those dishes that really drew me in, because for a photographer, that's also very nice. But then I got to travel around more and actually write stories about these people, and I realized how much their food culture is rooted in their history and their traditions, and that sort of drew me in even further. I've visited Faroe Islands since 2016, when I came over to the islands for a campaign with Visit Faroe Islands. They often invite landscape photographers, and I wrote to them saying, I'm a food photographer, I actually want to meet the people who live here, and by that I mean farmers, fishermen, people who run a restaurant. And it appeared that there was quite a lively restaurant scene, and ever since I've been kind of their house photographer for that kind of photo shoots. I was able to meet a lot of people on the islands when I made a book for a farmer's couple who regularly invite people over in their home for dinners. Those dinners are those dinners consist of recipes that are in the family for years and years, and they wanted to make a book about them. And I could travel around the islands on and off for a year and really learn the culture, the food culture, get to know the things that are important to them, relating to the slaughter of the lambs, how they catch fish, etc.
Also sie erzählt, dass sie zur nordischen Küche zunächst über ihre Schwester gekommen ist, die seit längerem in Kopenhagen lebt. Dort ist sie mit vielem in Kontakt gekommen, beispielsweise auch wie man Lebensmittel konserviert beispielsweise. Und als Storytellerin und als Foodfotografin reiste sie viel durch die Lande, immer auf der Suche nach Menschen, die im Bereich des Essens und der Nahrungsmittelproduktion tätig sind. Also als von Fischern, Bäckern, alle, die eben da irgendwo mit dabei sind, Köche natürlich auch und Essen herstellen oder mit beteiligt sind, dass eben ein Essen auf den Tisch kommt. Bei den Gesprächen merkte sie, wie Essenskultur mit der Geschichte, mit den Traditionen eines Landes verknüpft sind. Und 2016 besuchte sie dann die Färöerinseln und blieb dort hängen als Fotografin eines Kochbuchs von zwei Färingern. Ich habe sie gefragt, was für sie eigentlich das Typische der schwedischen Küche ist.
To me, the most important thing that sticks out in Swedish cuisine is sustainability, and by that I mean no waste. That's not something that's a trend for them, but that's really inherent to their culture. Like I said before, the Swedish were never very wealthy people. That's something that surprised me when I came here. I thought Sweden was a very wealthy country because of universal healthcare, their maternity leave and stuff like that. But now that I live here, I notice that a lot of people don't actually have that much money. And from back in the day, it was very normal that you would actually use what was left in the fridge or in your cupboard to create a new dish with. I think something like pyttipanna in my book shows that. It's actually just a leftover dish where you combine pieces of meat and vegetables that are still in your possession or that were used in a dish the previous day to cook up a new meal for that day. The same goes for the dammsugare. Those are those little green and brown cakes made of marzipan, chocolate and cake. Back in the day, they used old cake that got stale to actually make new kind of treat with. So instead of throwing it away, they thought, well, if we mix it with a little bit of butter and sugar and just try to use that old piece of cake that was still left, we could actually make something nice and delicious out of it. That's something that I really appreciate about this culture, and that they are never one for trends. They're always very loyal to what has been. Like their Christmas food, their food, what they eat during Easter, Midsommar, it's the same year after year. Sometimes that's boring, but it's also somehow sort of endearing that they keep so loyal to their traditions. So to me, that speaks out much more than seasonality, which is, of course, a big thing here. But their regard for what is and what could be, and instead of throwing things away, reusing it, is something that is very Swedish.
Also Nachhaltigkeit ist für sie das absolut prägendste. Aber das betont sie auch, dass die schwedische Küche kein Trend, sondern das ist eben Teil der schwedischen Kultur, dass man eben nachhaltig arbeitet, dass nichts weggeworfen wird, dass es keinen Müll gibt. Historisch gesehen, sagt sie, ist Schweden eben auch eher ein armes Land, ein agrarisch orientiertes Land. Und daher wird geschaut, dass nichts weggeworfen wird. Und so gibt es mehrere Gerichte, bei denen Altes verarbeitet wird, wie zum Beispiel bei pyttipanna. Oder aber auch, das wusste ich selber zum Beispiel noch gar nicht, die süßen dammsugare, dieses kleine Gebäck, das ist früher mit so altem Kuchen oder altem Keks gemacht wurde und der so dann eben verarbeitet wurde. Sie sagt auch über die schwedische Küche, dass die Schweden oftmals das Gleiche essen. Also beispielsweise wird an Weihnachten Ähnliches gegessen wie auch an Ostern. Böse Zungen behaupten ja auch, dass es, sagen wir mal, die Schweden da etwas langweilig sind oder etwas wenig innovativ. Und gerade bei den Boots, also bei den Buffets, Julbord, Påskbord, Da tauchen immer wieder die gleichen Gerichte auf. Vor allem alle möglichen Heringvarianten. Und das bestätigt Ingrid Hofstra, dass die Schweden nicht unbedingt die innovativsten sind, was die Küche betrifft.
The next question is something I already touched upon, of course. We already talked about that the Swedes are stick to their traditions and that they're not super creative when it comes to new dishes. There's absolutely truth in that. We often make jokes about that as well, like a U-board is practically like the same as what they eat for Easter. They just swap out a few things and then there you have it. And the same even goes a little bit for midsummer, although they have a lot of more produce available by that time in July. I think their uncreativity also comes from their past, that there was not a lot of, aside from spices, produce-wise, they didn't have a lot of choice. And there wasn't any incentive to be creative with flavors, even if you only had a limited number of products to work with. Because people just didn't have the time or the money. This is a farmer's country. I think a lot of people maybe are not aware of that because they seem so progressive nowadays, especially if you look at it from abroad. But yeah, their cuisine is very traditional in many ways, and they don't see a need for innovation as we in mainland Europe see that. And that's because there's not that many people living here. It's a huge country and not that many people. And if you have not that many people and not that many countries around you, there's less competition. And competition is what drives innovation often. So without that, yeah, they're a little bit standing a little bit still in time, as it were, even in the global world of today. Sometimes that frustrates me. Other times I think it's charming. It's just what it is. I think they are very slowly adapting. But again, they don't feel the need, so why would they hurry?
Sie erklärt das also historisch. Früher hatten die Schweden wenig Wahl. Man hatte beispielsweise wenig Gewürze, was oft auch zu teuer war. Es ist bis heute ein agrarisch geprägtes Land und daher ist die Küche auch recht traditionell geprägt. Es gibt auch nicht großen Grund für Innovation. Das ist ihr vielleicht auch sehr wichtig. Es gibt keinen Wettbewerb. Also prinzipiell, dass weniger Menschen im Land leben, macht vielleicht den Wettbewerb geringer. Aber es gibt auch weniger Nachbarländer. Schweden liegt so ein bisschen an der Peripherie von Europa. Das heißt, so Innovation war da vielleicht nie so wirklich. Und ja, sie sagt auch selber, manchmal frustriert sie das, dass die Küche sehr traditionell ist. Und manchmal findet sie das aber auch sehr charmant. Ja, und jetzt hat sie eben dieses Buch herausgegeben, Die besten Rezepte Schwedens. Und da widmet sie sich dem Kochen, dem Backen und ein wenig auch dem Trinken in Schweden. 60 ausgewählte Rezepte stellt sie vor, sind Klassiker dabei, wie der Untertitel selbst auch sagt. Dadurch sind auch keine außergewöhnlichen Rezepte enthalten. Und jemand, der sich vielleicht schon sehr, sehr intensiv mit der schwedischen Küche beschäftigt hat, der wird vielleicht auch nicht mehr überrascht werden.
The recipes that I selected for this book are recipes that are typically Swedish. That was the premise of this book. That was what the publisher and I agreed on. It should be a book that people who come here a lot or actually moved here from abroad recognize. It shouldn't be a book that has all these trendy recipes. It should stick close to Swedish culture. And I think it's also nice because that's very, like I said, that's very Swedish, you know, be proud of what you have. And of course, you can reinvent certain things, and I try to do that for a few recipes in the book, but most of them are very traditional, and I like that. I think it's nice. It's unusual these days.
Entscheidendes Kriterium bei der Auswahl war, dass es eben sehr typisch für Schweden sein soll. Es sollen ganz bewusst nicht die irgendwie ganz trendy Rezepte vorkommen, sondern eben die klassischen, die traditionellen. Ich habe sie gefragt, wie viele Rezepte sie denn ausprobiert hat, bis am Ende die 60 Rezepte standen.
I think I had about 90 dishes in the beginning. So I discarded around 30. I could make a new book with those 30 because they were just as relevant. However, we also looked at how easy something is to make, how readily available are the ingredients, does it speak to a lot of people, things like that. We try to pay attention to. I think that's very important when you make a cookbook. So in the end, we decided it should be 60. And I think that's a good amount.
Also, sie sagt, sie hat etwa 90 Rezepte, hatte sie dann am Schluss, von denen sie dann 60 ausgewählt hat. Womit sie auch zufrieden sei mit dieser Auswahl. Und ich finde auch, die 60 Rezepte sind wirklich gut ausgewählt, bieten einen hervorragenden Ein- und Überblick über das, was typischerweise in Schweden auf den Tisch kommt. Da sind natürlich die Klassiker dabei, eingelegte Hering beispielsweise, aber auch Schokoladbollur oder Semlur. Es wird Pyttipanna genauso vorgestellt wie die Smörgåstårta. Ich habe es vorhin schon betont, wer etwas höchst Außergewöhnliches sucht, der wird hier nicht fündig. Das will das Buch aber auch gar nicht, wie Ingrid Hofstra ja eben selbst auch sagt. Es will in die schwedische Küche einführen und die wichtigsten Rezepte vorstellen. Und damit macht es sich in der Küche von all jenen gut, die hin und wieder eben etwas ganz, ganz typisch Schwedisches auf die Teller bringen möchten. Das Buch ist so aufgebaut, dass die Autorin zunächst die wichtigsten Zutaten vorstellt, ehe sie dann in 5 Kapiteln auf das Smörgåsbrot, die Fika, die Husmanskost, dann verschiedene Festessen und abschließend weitere Grundrezepte eingeht. Das heißt, so ist es aufgeteilt, nicht irgendwie nach Jahreszeiten oder so, sondern eben nach Smörgåsbrot, Fika, Husmanskost, Festessen und eben weitere Grundrezepte. Die einführenden Texte zu jedem Kapitel bieten da ja eher einen groben Überblick, ohne jetzt wirklich in die Tiefe zu gehen. Auch hier, wer sich schon gut mit Schweden auskennt, findet vielleicht wenig neue Informationen. Wer aber so eine erste Einführung wünscht, der wird nicht enttäuscht. Die Einteilung finde ich sehr interessant. Sie zeigt eben, dass Essen in Schweden oft auch etwas Soziales ist und mit bestimmten Ereignissen zusammenspielt. Beispielsweise das Smörgåsbrot, das Buffet, zu dem traditionell jeder Gast etwas beisteuert. Also wo jeder irgendwas mitbringt und dann wird gemeinsam gegessen. Und dass sie eher das so aufteilt, finde ich, hat viel Sinn oder macht viel Sinn, dass man eben weniger jetzt nach Jahreszeiten geht, weil eben zum Beispiel das Julbord und das Påskbord, also das Weihnachtsbuffet und das Osterbuffet, gar nicht so unterschiedlich sind. Deswegen macht die Einteilung nach Jahreszeiten vielleicht weniger Sinn und hier eher nach so, ja, so sozialen Kriterien wird hier das Buch gegliedert. Und dann zeigt sie aber auch, jetzt habe ich das ein bisschen übertrieben, Julbord und Påskbord und sowas sind natürlich nicht nur gleich. Und das zeigt Ingrid Hofstra auch. Sie zeigt, dass die Buffetbeigaben dann doch schon ziemlich vielfältig sein können. Das finde ich sehr gut an diesem Buch, dass sie das auch so klar macht. Ich habe sie auch gefragt, ob es ein Gericht gab, das sie irgendwie überrascht hat oder das sie zuvor noch nicht so richtig auf dem Zettel hatte.
I did encounter some surprises during my research. All in all, I asked in a lot of Facebook groups people what kind of food they missed from Sweden when they went back home or things they started to appreciate once they moved here. So that was my first initial list. And then once I was in Sweden, when I moved, I started talking to a lot of people and got much more input. And that really helped me to make this book stand out in a way that it doesn't have just the familiar things like kanelbulla and köttbullar, but also stuff like flygande Jakob, for example. It's like a chicken curry with banana. I got familiar with that dish through what's now a Swedish friend of mine. I met her in the playground in front of the bakery I often visit. And she said, like, okay, you're going to make a book. Which recipes are you going to include? And then she said, will flygande Jakob be in there? I was like, flygande what? And she said, flygande Jakob, you have to put it in there. I was like, I don't know that dish. I'm sorry. And she said, okay, well, come over tomorrow. I'll cook it for you. Then you decide. So we went over and she explained the dish to me. Apparently, it's invented by someone called Jakob, and he was working in the airplane industry. And he cooked that during his job, like when he was at work, and it got really famous somehow. And it's a very retro dish from the 90s that people really like here. It's a great meal for kids as well. And that's something that surprised me, that they have a lot of retro dishes that are not super Swedish when you would think about it at first. Also, their love for tacos and tortillas that they often eat on Fridays They have something called Taco Freitag, where they make tortillas or tacos or however you want to call it, wraps, and they fill it with whatever they like to fill it, and they eat it in front of the TV because it's weekend and it's time to have a little bit of downtime. So yeah, that surprised me. I didn't know they were so laid back. Swedish are very laid back in that way. When it comes to food, there's not like nothing elevated about it. Like I was used to when I would visit Copenhagen, and that's something that I didn't know and I really like.
Ja, also durch das Gespräch mit einer Bekannten kam sie auf das Gericht Flygande Jakob, so ein Hühnchencurry mit Bananen. Die Bekannte sagte, das müsse unbedingt in das Buch. Sie kochte es für Ingrid, lud sie ein und Ingrid war überzeugt. Erfunden ist es von einem gewissen Jakob, der in der Flugbranche arbeitete, daher irgendwie auch der Begriff Flygande Jakob. Und es ist ein Gericht, das, also Hühnchencurry, das eigentlich so ganz ursprünglich gar nicht so typisch für Schweden ist. Gleiches gilt auch für den Taco-Abend am Freitag. Auch Tacos sind ja jetzt nichts traditionell typisch Schwedisches. Aber mittlerweile ist es eben sehr, sehr schwedisch geworden. Das ist vielleicht auch etwas, was die schwedische Küche ausmacht, dass sie dann durchaus auch Neues integrieren kann. Ja, Ingrid Hofstra zeigt mit ihren Rezepten in diesem Buch, dass es nicht viel braucht, um Leckeres zu kochen. Viele Rezepte kommen mit relativ wenig Zutaten aus, sind auch nicht sonderlich kompliziert. Kurz führt sie immer in das Gericht ein, erzählt beispielsweise etwas zur Geschichte oder zu Besonderheiten des Gerichtes. Dann folgen die Zutaten und die Zubereitung. Das ist auch wirklich sehr gut verständlich erklärt, sodass auch das Nachkochen und Nachbacken wirklich kein Problem darstellt. Manche Zutaten, das kann dann vielleicht doch ein Problem darstellen, die sind sehr, sehr typisch für Schweden und im deutschsprachigen Raum eigentlich so nicht so leicht zu bekommen. Beispielsweise der Västerbottensost. Das ist dieser würzige Hartkäse aus Västerbotten, der für den Västerbottens Pie Grundvoraussetzung ist. Ich nehme mir immer, wenn ich in Schweden bin, einen guten Vorrat an Västerbottensost mit, weil es eben das in Deutschland einfach nicht gibt. Ja, und damit habe ich auch das Rezept von Ingrid Hofstra für Västerbottens Pie ausprobiert und er hat alle Gäste wirklich restlos überzeugt. Es war richtig, 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 richtig gut. Im einführenden Teil, wo Ingrid Hofstra die wichtigsten Zutaten vorstellt, da schreibt sie, dass der Käse aus Västerbotten auch mit herkömmlichem Parmesan ersetzt werden kann. Das mag irgendwie schon stimmen, ich will ihr da aber trotzdem nicht so richtig recht geben. Denn dann ist es ja irgendwie doch kein echter Västerbottens Pie mehr, oder? Ja, sie gibt mir schon auch recht.
I'm glad you like the Västerbottens Pie. I would agree with you. It's a very typical cheese for Sweden and it's one of their best cheeses because as a Dutch person, please don't ask me about the quality of Swedish cheese. So this is the only one I think is really great. But that's my very arrogant Dutch opinion. You could definitely replace Västerbotten cheese with Parmesan if you want to make that cake. And if you've never tried Västerbotten cheese, I think it would work perfectly. Why not? But if you do come across Västerbotten cheese in a specialty store or when you've visited Sweden or know someone who will visit Sweden, I would recommend trying it. I think it has a very specific taste, a much stronger taste than Parmesan. And that gives this pie a kick that it needs. Because otherwise it could become a bit bland, depending on the dishes you serve with it, of course. I like to use Västerbotten ost specifically. Other way around also goes, like if we have a pasta, sometimes we are out of Parmesan and we use Västerbotten. And then I think this pasta comes out too strong, for example, and I wish we had some Parmesan. So yes, you could use it, definitely. It's just, yeah, it's a stopgap solution for sure.
Sie betont auch, dass Västerbottens Ost der beste schwedische Käse ist. Etwas, da kann ich ihr wirklich absolut zustimmen. Västerbottens Ost hat einen sehr starken eigenen Geschmack und dadurch entsteht so ein gewisser Kick und macht auch den Pie dann eben so besonders lecker. Also, man kann es natürlich schon mit Parmesan ersetzen. Wer das vor allem noch nie mit Västerbottens Ost gegessen hat, der kann ja nicht vergleichen. Wer es aber einmal mit Västerbottens Ost gegessen hat, der ja, weiß nicht, ob der dann noch so richtig glücklich ist mit dem Parmesanersatz. Was mich sehr überzeugt an diesem Buch sind die vielen Kleinigkeiten, die zur schwedischen Küche fest dazugehören. Es wird beispielsweise erklärt, wie man selbst Knäckebrot backen kann. Auch Rezepte für Vanillesoße, Schnaps oder Rhabarbersaft fehlen nicht. Das sind zwar nur kleine Dinge, aber für Schweden dann doch sehr wichtig und auch sehr, sehr typisch. Und das fehlt ja oftmals in anderen Kochbüchern zur schwedischen oder zur nordischen Küche. Und deswegen finde ich diese Grundlagen wirklich was sehr, sehr Schönes und Wichtiges. Und damit ist, finde ich, Ingrid Hofstras Koch- und Backbuch zur schwedischen Küche so ein richtig ideales Buch für die grundlegenden und die wichtigsten Rezepte aus Schweden. Wer gerne schwedisch kocht, der hält mit diesem Buch wirklich die perfekte Hilfe in den Händen. Zum Abschluss habe ich sie noch gefragt, ob wir noch weitere Bücher von ihr über die schwedische Küche erwarten dürfen.
Actually, not really related to Swedish cuisine. There's something I'm gonna work on relating to Danish cuisine, but I can't really say more about that yet. That will have to wait a little bit. But I'm definitely still involved in Nordic cuisine and trying to find new stories or new stories to tell, at least. It's a topic that will always be close to my heart. And I hope one day there will not just be a Swedish cookbook, but it would really be my wish to also make a Swedish bake book, like a fika book. So that would be great if that would happen.
Zunächst erst einmal nicht. Der Fokus liege jetzt erst einmal auf der dänischen Küche, aber sie hat den Traum, einmal ein schwedisches Backbuch herauszugeben. Denn die schwedische Backkunst, die liebt sie. Auch das ist etwas, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Die schwedische Küche finde ich auch gut. Da gibt es immer wieder sehr, sehr leckere Gerichte. Aber die schwedische Backkunst, die ist wirklich herausragend. Und da gibt es so viele unfassbar tolle Sachen. Deswegen liebe ich es auch, mich in Schweden einfach in den Cafés aufzuhalten. Da kann ich mich irgendwie von morgens bis abends durchfuttern. Ja, auch in ihrem aktuellen Buch, da finden sich auch ein paar Backrezepte. Die fehlen natürlich nicht. Ja, und du kannst nun eines von zwei Exemplaren von Die besten Rezepte Schwedens von Ingrid Hofstra gewinnen. Der Gerstenberg Verlag hat sie uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Also vielen Dank hier an den Verlag. Das ist wirklich großartig. Tja, wie kannst du diese Bücher gewinnen und eines von diesen beiden Büchern? Kommentiere diese Folge entweder bei Podigee oder bei Spotify oder auch den entsprechenden Post bei Instagram oder Facebook und verrate mir, was ist denn dein allerliebstes schwedisches Gericht? Das kann was zum Essen, also zum Kochen sein, kann eine Backware sein, kann aber auch was zum Trinken sein. Was ist dein allerliebstes schwedisches Gericht? Und begründe es auch ganz kurz. Warum ist es so? Und dann, ja, bist du schon im Lostopf. Am 7. Dezember lose ich dann die Gewinner aus und gebe ihnen Bescheid. Und zu Weihnachten ist dann das Buch bei den Gewinnern. Also, Adventszeit ist immer auch Verlosungs- und Gewinnzeit. Jetzt eben das Buch von Ingrid Hofstra. Eine wirklich sehr sympathische Kochbuchautorin und Food-Storytellerin, die mittlerweile in Småland lebt. In der letzten Woche, da ging es ja um Stockholm mal anders. Auch dieses Buch kannst du gewinnen. Da musst du aber wirklich heute noch mitmachen. Dann kannst du dieses Stockholm mal anders Buch mit etwas Glück gewinnen. Und wenn du bei elchkuss.de reinschaust und hier wirst du in den nächsten Tagen einen Artikel über den Schwedisch-Kalender, der im Buske Verlag erscheint, finden und auch den kannst du gewinnen. Das heißt, es gibt einiges zu gewinnen. Schau einfach regelmäßig bei elchkuss.de vorbei, dann kriegst du es mit oder trag dich einfach in den Newsletter ein, dann kriegst du auch immer alles mit, wenn etwas verlost wird. Mach mit und mit etwas Glück hast du bald eines von diesen beiden Kochbüchern in den Händen. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Ha det så bra. Björs. Elchkuss, der Podcast für Schweden.